ein kleines Heft, das ist jetzt im Moment wieder nahe voll, wo ich jeden Tag ein bisschen was reinschreibe. Und hinten sind einige Seiten, in denen ich Gebetsanliegen eintrage. Und seit einiger Zeit mache ich das immer so, da mache ich einen Kringel und ein Minus rein. Und wenn das dann erhöht wird, dann mache ich einen senkrechten Strich, dann ist ein Plus drin. Und diese Woche waren zwei Minus, die zu einem Plus geworden sind. Ich will nicht sagen, dass nicht noch einige Minus da sind. Daran wird noch gearbeitet. Aber es ist schön zu sehen, wie der Herr auf unser Gebet hört. Das kann man anderen Leuten oft gar nicht vermitteln. Andere, die das miterleben, die sagen, na ja, das ist wieder Zufall und all, was wir so sagen können. Aber wer mit Gott im Gebetskontakt steht, der weiß, da läuft hinter den Kulissen noch ein ganz anderer Film. Der hat zu tun mit einem Vater im Himmel, zu dem wir kommen und dem wir unsere Gebet bringen. Und ich sage nicht, dass er sozusagen von uns erst manipuliert werden muss. Das ist nicht wahr. Aber so, dass er uns, das merken wir dann oft beim Gebet schon, zeigt, wofür darf ich beten und für wofür ich nicht. Also macht mal so Kringel mit Minus, das Plus draus werden. Das Wort, das mir heute so aufs Herz gelegt worden ist, da habe ich mich also selten schwer mitgetan, das muss ich so sagen. Aber das ist eigentlich gut, wenn wir uns am Wort Gottes ein bisschen reiben, ne? In diesem Wort nimmt uns der Herr Jesus mit. Heute ist ja Palmsonntag. Und er nimmt uns in dieses Wort mit in eine Entscheidung, die er, wenn wir das so sagen wollen, müssen, getroffen hat am Palmsonntag. Die Entscheidung zwischen Erfolg und Frucht. Ich lese mal das Wort Gottes dazu aus Johannes 12 von Vers 20 an. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Wer seine Seele lieb hat, der wird sie verlieren. Und wer seine Seele auf dieser Welt hasst, der wird sie erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Okay, jetzt funktioniert's. Jesus, unser Herr, nimmt uns mit diesem Wort in eine Entscheidung hinein, die er, wenn wir so sagen wollen, an Palmsonntag getroffen hat. Die Entscheidung zwischen Frucht und Erfolg. Es ist nicht so, dass nicht Jesus Erfolg hatte in seinem Leben. Eigentlich war der Dienst Jesu über weite Strecken, wenn man das so sagen will, auch eine Erfolgsstory. Er war das Landesgespräch. Er konnte sich oft von Menschen nicht retten. Seine Anhängerschar zählte zu Hunderten, zu Tausend, je nachdem. Wo er war, geschahen Zeichen und Wunder. In der Lukas-Version der Geschichte vom ja, vom Palmsonntag, da steht, dass die Leute begeistert waren über und jubelten Gott zu über den Zeichen und Wundern, die sie gesehen hatten. Das heißt, sie haben gesehen, hier ist Gott wirklich am Werk. Das war schon was. Das war Erfolg. Und jetzt kommen nicht nur, dass die Leute ihn begrüßen als König Israels und sagen, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Jetzt kommen auch noch Leute vom Ausland, Griechen, wer immer das jetzt war. Und wir stehen die Jünger, die sagen, Jesus, das ist es, das ist es. Vergiss all die Gedanken ans Kreuz, jetzt kommt der Erfolg. Du siehst, Israel macht dich zum König und die Abgesandten der Völker sind auch schon da. Jetzt beginnt die Weltmission, oder? Erfolg. Erfolg ist etwas Schönes, oder? Wir wünschen uns alle Erfolg. Ich glaube, das fängt an, wenn wir klein waren, gewählt haben, die Fußballmannschaften, kennt ihr auch noch so, halbe und ganze und Viertel oder so, ja? Der Wunsch, den man ja hatte, war, man will bei der Gewinnermannschaft sein, oder? Klar, ich war auch immer froh. Die Mannschaft hatte nicht viel von mir, aber ich dafür von ihnen. Ja, das war so. Also wir wollen gerne bei den Gewinnern sein. Und wenn es wo gut läuft, das könnt ihr auch in Gemeinden sehen, wenn es wo gut läuft, dann kommen Leute, weil sie sagen, oh da, beinahe hätte ich gesagt, da ist der Bär los. Da will ich auch dabei sein, das ist gut. Vielleicht sind auch Menschen heute hier, die sagen, ja das ist schön, das ist gut, das ist erfolgreich, da will ich auch dabei. Ich denke, das ist auch nicht schlecht. Und wenn wir an unser Berufsleben oder so denken, wir wollen doch Erfolg haben. Ist doch gut. Ich wünsche jedem von uns Erfolg in der Schule. Es ist auch so, dass die Bibel durchaus nicht sagt, dass wir nicht Erfolg haben dürfen. Wir denken mal an Josef. Von ihm heißt es, der Herr war mit Josef und alles, was er tat, dazu gab er Gelingen. Das klappte. Ist doch schön, auch Daniel nicht, wenn man bei dem Studium merkt, der Herr gibt Gelingen. Der Herr gibt dir ganz viel Gelingen. Ja, das ist schön. Das wünschen wir. Trotzdem, sagte ich hier, geht es um eine Frage, eine Entscheidung, vor der Jesus gestanden hat, will er Erfolg? Er hätte in diesem Moment Erfolg haben können. Er hätte König Israels werden können. Und wenn wir das mal so weiterspinnen, er hätte eine weltweite Bewegung auslösen können. Damals schon. Ganz viele sozusagen, wie nennt man es heute bei Facebook, Followers. Ja, ganz viele. Alle für Jesus. Die Jünger sagten, das ist es, Jesus. Das ist die Chance. Sie sagten, das ist bestimmt auch ein Zeichen von Gott. Ergreift die Gelegenheit. Jesus nimmt, ja, vielleicht muss ich einmal weiter, den habe ich vergessen. Hier ist nochmal der Einzug, den habe ich vergessen zu schalten. Kommt manchmal vor, bin ich wieder hier. Jesus nimmt uns mit hinein. Er sagt hier, wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll auch mein Jünger sein. Das heißt, diese Frage, Erfolg oder Frucht ist nicht nur etwas, was ihm gehört, was er sozusagen abgemacht hat. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir immer Erfolg haben. Sondern er sagt, das gilt auch für euch. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und da, wo ich bin, da sollen auch die sein, die mir dienen. Ich will eine gute Nachricht sagen. Es geht bei dieser Frage nicht ums ewige Leben. Ja? Also es geht nicht, vereinfacht gesagt, ob du in den Himmel kommst. Darum geht es hier nicht. Es geht darum nicht, ob du in den Himmel kommst, sondern wie du in den Himmel kommst oder ich. Okay? Um die Frage der Frucht. Nicht ob. Das ewige Leben ist ein Geschenk, das der Herr denen gibt, die im Trauen zu ihm kommen. Aber nun will der Herr, dass wir sozusagen dort nicht ankommen und sagen, Herr Jesus, danke, du hast ja alles getan, es war gut, aber leider, meine Taschen sind leer, nicht ganz, ich muss wieder was reinschicken. Da ist nichts. Mein Leben hat nichts für dich eingebracht. Er will, dass wir mal vor ihm sind und er sagt, ei, du treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Das ist sein Plan. Und darum nimmt er uns rein. Nicht, weil er uns was wegnehmen will, sondern weil er will, dass unser Leben ewige, bleibende Frucht bringt. Dass wir sozusagen etwas haben, womit wir Gott und, denke ich mir, uns selbst erfreuen können einmal. Dass unser Leben wirklich Frucht bringt. Ich habe vorhin die Stelle im Korintherbrief gelesen vom Apostel Paulus, wo es heißt, wenn jemand baut auf den Grund, Jesus, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird's Gericht machen, der Tag des Gerichts wird's offenbar machen, denn mit Feuer wird er's offenbaren. Und von welcher Art, von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer hindurch. Hallo? Das ist doch zunächst mal eine gute Nachricht, oder? Bei Jesus bist du gerettet. Und ich denke, das ist zunächst mal das Wichtigste. Wenn dieser Grund, ich bin gerettet. Jetzt geht es nur noch darum, dass ich was mitbringen darf. Schön, ne? Erfolg oder Frucht? Am liebsten hätten wir ja beides, ne? Erfolg und dann auch noch Frucht. Ich habe schon gesagt, wir werden auch immer wieder Erfolg haben. Der Herr gibt Gelingen. Aber wenn der Erfolg ohne Frucht ist, dann ist er, ja, wie der Halm ohne Korn. Stroh, sagt der Apostel Paulus. Und er sagt, das Stroh wird einmal verbrennen. Erfolg oder Frucht? Es geht nicht darum, dass wir sozusagen mit hängenden Köpfen sind und sagen, ach, es war ja alles nichts und ich kann ja doch nichts. Wenn ich an ein Weizenfeld gehe, dann gibt es Ähren, deren Kopf hängt runter. Ja? Das kann zwei Gründe haben. Entweder ist da viel Frucht drin oder der Halm ist abgeknickt. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt ein Kopfhängen, das ist gar nicht von Gott. Das ist etwas, was er heilen will. Wo wir an Dingen leiden, die der Herr uns gar nicht geben will. Wo wir abgeknickt sind und wo wir zu ihm, dem Heiland, kommen sollen und sagen, Herr, mach du das Heil, damit ich tragfähig werde für Frucht. Ja? Und es gibt ein anderes, wo der Herr uns beschenkt und wir nur sagen können, Herr, ich habe keine Ahnung, warum du mich so segnest. Es kann nicht an mir liegen. Oder? Und das ist Frucht. Wir haben früher mal einen Kanon gesungen, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Volle Ehre neigen sich, volle Herzen beugen sich. Hohle Halme stehen stolz, leere Herzen, dürres Holz. Wie gut, wenn wir solchen Halmen gleichen, die der Herr beschenkt und die sich beugen, weil der Herr gnädig Frucht schickt. Worin liegt denn nun eigentlich der Unterschied zwischen Erfolg und Frucht? Darüber ließe sich nun ganz viel sagen und das will ich nun heute nicht tun. Ich möchte deswegen vielleicht nur einen Aspekt hervorheben. Erfolg hat in gewisser Weise etwas mit Kopie zu tun. Hier haben wir ein Erfolgsmodell. Was ist das? Okay, irgendein VW. Ich weiß es nicht. Ein Erfolgsmodell. Sie sind im Grunde alle gleich, haben verschiedene Farben, aber sie laufen vom Band. Kopien. Ich glaube, das gibt es auch geistlich, Kopien. Und das gibt es menschlich. Eigentlich unsere Erziehung ist zum Beispiel versucht zu kopieren. Also wir bringen unseren Kindern gute Tischmanieren bei, hoffe ich. Sie wissen, in welcher Hand ist Gabel und Messer und so. Ändert das Ihr Herz? Überhaupt nicht. Man kann die besten Tischmanieren haben und ein wirkliches Ekel sein. Glaubt ihr das? Absolut. Und man kann Manieren lernen, in denen man ganz freundlich ist und im Grunde ein total egoistischer Mensch. Jeder Geschäftsmann weiß, wie man das machen muss, um Dinge zu verkaufen. Das alles kann man lernen. Und da gibt es Trainingseinheiten, in denen man Erfolg lernen kann. Zum Beispiel, wie man etwas verkauft. Aber es ändert nicht das Herz. Und es ist natürlich auch sehr befristet. Jeder weiß, dass Erfolg sein kann und kann ganz schnell in Misserfolg umschlagen. Erfolg ist immer etwas, wo man Angst haben muss, dass er wieder weggeht. Gemeinden gibt es sicherlich auch Erfolg. Ein Pastor kann Erfolg haben. Und wer möchte es nicht, ein erfolgreicher Jugenddiakon sein? Ja? Leute sagen, das läuft gut und stärkt das Ansehen und vieles andere auch. Ein erfolgreicher Chor, eine erfolgreiche Gemeinde. Es ist doch klar, alles, was es gibt, gibt es natürlich auch bei uns und gibt es auch auf fromm. Und wie schön, dass der Herr uns im Moment auch Erfolg gibt, oder? Aber wisst ihr was, ich möchte Erfolg vergleichen, wenn überhaupt mit dem Halm, auf dem die Frucht wächst. All das äußere Gelingen, das wir erfahren dürfen, wenn viele Menschen hierher kommen, wenn Menschen sich angezogen wissen, auch von einem Gottesdienst oder von einem Dienst, wenn die Musik schön ist, ja, wenn man sagt, das ist klasse, das ist doch gut. Natürlich, wenn wir lernen, aufzustehen zum Lobpreis, sogar ganz mutige die Hände zu heben, ist das etwas, was man lernen kann. Ändert zunächst möglicherweise noch gar nichts. Wenn wir lernen, Lieder unserer Zeit zu singen, die Leute heute wirklich gerne singen, ist das wunderbar. Ändert es die Menschen? Man weiß es nicht. Trotzdem würde ich doch nicht sagen, müssen wir möglichst viel Misserfolg haben. Small is beautiful. Wir sind nur noch drei, aber dafür sind wir ganz heilig und ganz gesegnet. Ich glaube nicht, dass das Gottes Wille ist. Ich glaube, dass es schön ist, dass viele Halme auf dem Kornfeld stehen, oder? Du bist doch auch, darf ich mal, also ihr habt ja gar keinen Weizen, aber... Du bist doch auch nicht glücklich, wenn du sagst, wir haben drei Halme nur, aber die sind Musterexemplare. Die sind besonders schön. Jeder Bauer, der das versuchen würde, wäre doch pleite, oder? Sondern du sagst, es sind viele Halme. Gott gebe, dass sie dann alle auch voll Frucht sind. Aber es ist klar, zunächst mal ist das Kopie. Und wir machen das nach und das ist gut. Und wir erziehen ja auch unsere Kinder hoffentlich, ne? Und sagen nicht, Hauptsache dein Herz ist richtig, egal wie du dich bei Tisch benimmst. Wäre komisch, ne? Frucht ist etwas anderes. Ich möchte es so beschreiben, mal Frucht ist Lebensweitergabe. Das Entscheidende bei der Frucht ist ja nicht, dass jetzt sozusagen aus Plastik lauter kleine Körnchen gemacht werden oder auch aus Mehl, die dann aussehen wie Körner, schön zusammengebackt mit einer Maschine, sondern dass da, wir sehen es unten noch, ein Weizenkorn ist, aus dem bereits Wurzeln gewachsen sind und das jetzt sein Leben weitergibt. Zunächst einmal in sein Leben, in diese werdende Ehre und später bis in die Körner hinein. Frucht ist wesentlich Lebensweitergabe. Und deswegen ist auch in einer Gemeinde und im christlichen Leben solch eine Vielfalt, weil wir erkennen einander als Kinder Gottes und als Nachfolger Jesu ja nicht darin, dass wir alle einen Schlips anhaben oder früher einen Knoten auf dem Kopf oder irgend sowas, sondern wir erkennen einander an der Liebe, die der Herr in unsere Herzen gelegt hat, an den Glauben, den der Herr in unsere Herzen gelegt hat. Und das kann man eigentlich nicht sehen und kann man doch sehen. Aber das ist auch gar nicht von uns, denn die Liebe stammt ja gar nicht von uns, sondern das ist das Leben, das uns geschenkt hat. Das Leben, das aus dem Weizenkorn, das aus Jesus herauswächst und das in uns sich vervielfältigen will. Leben ist also ganz wesentlich, Frucht ist ganz wesentlich Lebensweitergabe. Nun sagt der Herr an diesem Tag, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Der Herr sagt das aus einem bestimmten Anlass. Passa ist in Israel das Fest der Befreiung aus Ägypten, aber es ist auch das Fest der Weizenernte. Am Passa wurden die ersten Gaben in den Tempel gebracht und dort hingelegt. Und wir verstehen die Idee der Jünger, die sagten, Herr, jetzt ist Erntezeit. Hast du gesehen? Da sind die Gaben. Und er sagt, ja, aber zuerst muss ich gesät werden. Zuerst muss ich als Erster mein Leben hergeben, damit Leben wird. Er will ja nicht nur Erfolg. Er will nicht nur, dass er sozusagen weltweit einen riesen Fanclub von Followern hat, sondern er will, dass er eine Gemeinde hat, in der sein Leben lebt, in der Frucht wird. Dass sozusagen ganz viele Weizenkörner sind, darf ich mal angucken und ehren, in denen Jesus lebt. Eigentlich sehe ich das jetzt so. Ja. Und ich glaube, wir kennen das auch. Bei allem Schwächen, die da sind, auch in einer Gemeinde. Es ist schön, immer wieder zu sehen, ja, bei allem Menschlichen, da ist etwas, das ist nicht nur Bonet oder wie das immer so heißt. Da ist etwas von Jesus. Ich habe mal etwas erlebt vor vielen Jahren. Waren noch in der alten Kapelle. Da habe ich eigentlich das Schönste erlebt, was man erleben kann. Es hat mich ein bisschen verwirrt. Und ich finde, das ist auch in Klammern zu setzen. Da ging ein Kind zu seiner Mutter und sagte, heute haben wir Jesus gesehen. Ich weiß nicht, wie der drauf kam. Angeblich soll ich das gewesen sein. Das ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, ja? Ich kann das auch nicht so richtig glauben, aber jetzt nehmt das doch mal so brutto. Wie schön, wenn etwas zu sehen ist von Jesus bei uns. Durch all das, was da als Maske des alten Lebens und des alten immer noch da ist. Man sagt, da ist etwas, das keimt schon auf. das ist nicht nur guter Wille, das ist nicht nur Erziehung, das ist nicht nur Gemeindetraining. Das ist Jesus. Und wenn Jesus in uns wohnt, Schwestern und Brüder, dann guckt er ab und zu mal durch unsere Knopflöcher. Das soll passieren. Frucht ist Lebensweitergabe. Dazu hat der Herr Jesus sein Leben am Kreuz hergegeben, damit sozusagen ein Lebenstransfer stattfindet. Ich bleibe mal ruhig in dem Bild von ihm in dich. Er hat es nicht gegeben, damit es weg ist oder im Himmel ist. Sicher ist er jetzt im Himmel, aber sein Leben ist durch den Heiligen Geist jetzt hier. Und er will sein Leben in uns leben. Darum geht es. Um durch mich Frucht zu bringen, muss es zwei Dinge geben. Was muss denn passieren? Das erste ist, ich muss Weizenkorn werden. Hier sagt der Herr, sagt der Apostel Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, also meinem jetzigen Körper und meiner Seele, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der sich für mich selbst gegeben hat. Weizenkorn werden. Bevor das Weizenkorn Frucht bringen kann, muss es Weizenkorn sein, oder? Ich kann Kieselsteine tonnenweise nehmen und meinen Garten sehen. Da wird höchstens ein Trampelpfad raus. Da wird sicher nichts wachsen. Versteht ihr? Wir müssen zuerst Weizenkorn werden, das Leben vom Herrn empfangen, bevor wir es dann in die Erde fallen lassen. Zuerst müssen wir Weizenkorn werden. Um Frucht zu werden, müssen wir zuerst Frucht werden. Und das ist keine mystische Geschichte, das geschieht an einem ganz konkreten Ort. Wir nennen ihn das Kreuz. Wir haben ja hier so ein schönes Bild gemacht, mal als die Kirche gebaut wurde. Es ist sicher auch eine Symbolhandlung, das ist wahr. Wenn jemand getauft wird, dann geht er da runter. Das ist kein Aufstieg, sondern ein Abstieg, oder? Und dann lässt er symbolisch sich in diesem Wasser begraben. Und danach geht es durch das offene Kreuz in ein neues Leben mit Jesus. Es geht durch das Kreuz. Das Weizenkorn werden geschieht so, dass jemand sich in Jesus hineingibt. Der Apostel Paulus sagt darum, als ich mich bekehrt habe, ich interpretiere das mal, da bin ich mit Christus gekreuzigt worden. Da war mein Ist-Zustand jetzt gleichzeitig mit dem, was am Kreuz geschehen ist. Da ist sozusagen in mir Kreuzesgeschehen gewesen. Da bin ich mit Christus gekreuzigt. Nicht nur meine Sünde. Die wollen wir alle gern loswerden und wollen dann, dass das Ich unberührt bleibt. Der Apostel Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Manchmal habe ich auch schon die Frage gestellt, die dürfen wir uns schon auch mal zwischendurch stellen, wenn wir getauft sind, bin ich mit Christus begraben oder bin ich nur nass geworden? Merkt ihr? Vielleicht ist es sogar so, dass wir das später ratifizieren müssen. Manchmal sind wir sehr jung gewesen bei unserer Taufe und dann ist es nötig, dass wir später sagen, Herr, das habe ich damals noch nicht alles begriffen. Das war gut gemeint, meinen damaligen Erkenntnis- und Verstandeszustand, aber jetzt möchte ich das ratifizieren. Vielleicht geht es uns da wie so manchem, der heiratet und sagt so locker flockig ja und lernt später dieses Ja zu ratifizieren und immer wieder neu zu ratifizieren und sagen, ja Herr, das wollen wir jetzt einüben und das soll immer mehr werden. Ich sagte, wir müssen Weizenkorn werden und Weizenkorn werden wir am Kreuz und nirgendwo anders. Da, wo wir uns am Kreuz Jesus überlassen. Und kommt ein zweites. Ich habe das doch an. Könnt ihr mir mal helfen? Ich rede mal weiter. Um Frucht zu bringen, müssen wir, so sagt uns der Herr, uns selber los und ihm überlassen. Er sagt ja, wer seine Seele liebt, verliert sie, verdirbt sie. Wer seine Seele in dieser Welt hasst, wird sie zum ewigen Leben bewahren. Das ist natürlich etwas, was bedeutet das? Müssen wir unser Leben verlieren? Müssen wir Märtyrer werden? Letzten Sonntag hatten wir hier Open Doors gehabt und wir wissen, dass diese Konsequenz möglich ist. Auch von den 12 Aposteln ist nur einer eines natürlichen Todes gestorben, soweit wir es wissen, Johannes. Alle anderen haben letztlich in Konsequenz das gelebt, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt. Gut, dass wir für diese Geschwister beten und dass wir sie nicht vergessen. Sie tun stellvertretend für uns alle einen Dienst. Tertullian hat seinerzeit schon mal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Er wusste etwas davon, dass es auch immer wieder einen Preis kostet, das Evangelium weiterzugeben. Und Gott sei denen besonders nahe und segne sie, die diesen Preis jetzt bezahlen. Aber da sind wir ja doch noch, vielleicht sogar noch manchmal in einer Zuschauerhaltung und sicherer Distanz, hören wir das. Ich fand es interessant, Petrus sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Und der Herr sagt, das ist jetzt noch gar nicht dran. Ja? Und Petrus im Übermut wollte das ja dann doch. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Es sieht so aus, dass es im Moment nicht für uns dran ist in diesem Land. Das kann noch anders werden. Aber es fängt auch gar nicht da an, dass wir sozusagen als geistliche Kamikaze-Flieger uns irgendwo hinstürzen. Sondern es fängt so an, dass wir uns selbst loslassen und Jesus überlassen. Der tut ja nichts zwangsweise. Ich glaube nicht einmal, dass er jemanden zwangsweise leiden lässt. Das Leiden für Christus ist immer eins, das legt er uns vor. Unsere Wehwehchen, die kriegen wir von ganz alleine, das weiß ich. Und manches andere auch. Aber ich glaube, dass wenn es um wirkliches Leiden für Christus geht, dass er uns eine Chance gibt, auch zu sagen, nee, Herr, ich will das lieber nicht. Und wir können das sogar tun, ohne zu sündigen. Wir werden nur keine Frucht haben. Okay? Es geht um ein Loslassen. Weizenkörner fragt man nicht, die wirft man, die haben keine Chance. Aber wir als Weizenkörner, wenn Christus in uns lebt, wir haben einen Willen. Und der Herr fragt uns, willst du? Manchmal stehen wir vor Fragen, wo wir sagen können, es gibt einen leichteren Weg, können wir machen. Wir merken das beim Gebet, Herr, ist das von dir? Jesus selber fragt an dieser Stelle, Herr, und was soll ich jetzt tun, Vater? Soll ich sagen, rette mich aus dieser Stunde? Er hätte das beten können. Hätte der Vater das erhört? Ja, er hätte es erhört. Hätte Jesus gesündigt? Nein. Er hat gesagt, ich will nicht nur mich in den Himmel retten. Ich will viele mitbringen, in denen ich lebe und die mal in Ewigkeit mit dir leben. Hallo? Gut? Das ist es. Er hat sich selbst losgelassen und hat gesagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Das ging nicht ohne Anfechtung. Später in Gethsemane betet er nochmal, Herr, wenn es sein kann, lass den Kelch doch vorübergehen. Wie auch bei uns, wenn wir eine Grundentscheidung für Jesus getroffen haben und haben gesagt, Herr, ich bin bereit, durch diese Schwierigkeiten zu gehen, dann ist die Suppe noch lange nicht gegessen. Dann kommen immer wieder Momente, wo wir sagen, Herr, das ist immer noch ein Kampf. Und immer wieder neu zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Hilf mir, dass ich deinen Willen tun kann. Du weißt, du kennst meine Wünsche, alles. Aber ich will am Ende, dass dein Wille geschieht. Und ich weiß, dass dein Wille auch für mich gut ist. Ich sage das nicht mit herunterhängenden Mundwinkeln. Ich könnte hier jetzt mindestens 3 Stunden erzählen, wie gut Gott in meinem Leben war. Und wie er oft so gnädig war, wo ich es nicht verdient habe. Endlose Geschichte. Und ich kann wirklich nicht sagen, dass er irgendetwas uns unnötig auferlegt. Das ist nicht so. Aber er sagt, es gibt eine Entscheidung, willst du dich loslassen? Wie das Weizenkorn, einfach fallen lassen, damit er machen kann, was er will. Jesus ist uns den Weg vorausgegangen. Und wir haben so einmal angefangen mit Jesus, wenn wir wirklich mit ihm angefangen haben, dass wir gesagt haben, Herr, ich will, dass dein Leben, dein Wille in meinem Leben geschieht. Oder? Ich denke immer an die schöne Geschichte, wo eine Frau einen Kollegen anrief und sagt, Bruder, sowieso, eine große Gemeinde in einer Großstadt gewesen, ich würde gerne wissen, was es kostet, sich bei Ihnen taufen zu lassen. Ja, ihr kennt das Geschichte, ich habe schon erzählt. Er hat dann nur geantwortet, das ist sehr einfach, es kostet ihr Leben. Diese Frau hat nicht wieder angerufen. Aber wisst ihr, das ist, was es bei Jesus kostet. Nicht so, dass wir jetzt gleich Märtyrer werden, aber dass wir sagen, Herr, ich übergebe dir mein Leben. Regier du jetzt in mir und tu dir, du in mir und mit mir, was dir gefällt. Und dann dürfen wir auch für kleine Dinge beten, für all die kleinen Geschenke, so wie ich mit Minus Plus, was ich euch erzählt habe. Das ist alles drin. Aber so, dass ich sage, Herr, hier hast du mich. Mach mit mir, was du willst. Und auch in konkreten Situationen kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir das neu sagen müssen. Da können auch schwierige Dinge, die in unserem Leben passieren, in Segen umgewandelt werden. Nicht, weil Gott sie vielleicht wollte sie Gott gar nicht. Aber wir nehmen sie aus seiner Hand und sagen, Herr, du siehst, ich gehe durch eine ganz schwierige Situation. Ich rechne mal damit, dass du mit mir im Moment Weizenkorn spielst. Dass da einiges in mir absterben muss. Und ich übergebe dir jetzt diese Situation und ich bitte dich, lass es nicht nur eine schwierige Situation sein, sondern eine Situation, in der du in mir das beerdigst, was beerdigt werden muss. Und dass in mir das neu und viel mehr wächst, was vielleicht bis jetzt nur ganz klein war, dass da etwas Neues in mir wächst und am Ende richtig Frucht bringt. Der Herr sagt, wenn wir uns so fallen lassen in ihm, dann geschieht uns das, was er sagt, das Weizenkorn, das in die Erde fällt, bringt auch ein bisschen Frucht. Habt ihr genickt? Was steht denn da? Ich dachte, da steht viel Frucht. Merkt ihr? Jesus verheißt uns, dass unser Leben viel Frucht bringt. Frucht, die wir manchmal auf dieser Welt schon sehen, das ist sehr schön. Aber Frucht, die einmal die Ewigkeit zeigen wird. Ich bin begeistert und manchmal auch verwundert, wenn ich dann in Gemeinden und Orte komme, Menschen begegne, die ich früher begegnet habe. Wo manch einer sagt, du, dann hast du das mal gepredigt. Ich habe keine Ahnung, was ich alles gepredigt habe. Und das war in mir ein Wort und das hat das bewirkt. Und ich staune nur und sage, Herr, ich habe keine Ahnung, wie du das machst. Das muss irgendwie dieses Leben von dir in mir gewesen sein. Ich war es bestimmt nicht. So wirkt der Herr Frucht. Amen. Lass uns doch mal aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir durch deine Gnade alle, die dir trauen, die Frucht deines Kreuzes sind. Danke, du hast dein Leben gegeben, damit jetzt dein Leben durch den Heiligen Geist in uns ist. Herr, dass du selbst in uns bist. Das können wir nicht verstehen und das sehen wir auch nicht, wenn wir in den Spiegel schauen. Was ein Geheimnis es ist, dass du Weizenkorn auch in uns wächst. Und ich danke dir, Herr, für dieses Geschenk, das du uns heute anbietest. Nicht nur du viel Frucht gebracht hast, sondern dass du sagst, ich will, dass ihr viel Frucht bringt, meine Weizenkörner. Herr, und danke für das Leben, das in uns ist. Und so wollen wir uns jetzt durch deine Gnade, jeder, der das jetzt durch deinen Geist in seinem Herzen hat, dir auch so neu zusagen. Auch wenn das nur ein Augenblick ist, Herr. Wir bitten dich, nimm du das jetzt ganz ernst, so wie wir dir das sagen. Ich möchte jetzt ein Gebet beten, das wir auch kennen und immer einen Augenblick stillhalten, stillgeben dazwischen, dass wir es innerlich nachsagen können. Und dann wollen wir es, lade ich ein, das auch nochmal zu sprechen und dass es mitspricht. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Nimm alles mir. Lade ein, dass wir es jetzt, wer will, kann es jetzt mit mir laut sagen. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Nimm alles mir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Gib alles mir. Hier dürfen wir um vieles bitten, auch viele Geschenke des Heiligen Geistes. Lasst uns, wer das will, jetzt das auch beten miteinander. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Gib alles mir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mache mich ganz zu eigen dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mache mich ganz zu eigen dir. Amen. Lass uns noch einmal Platz nehmen. Ich lade ein, nach dem Gottesdienst hier auch herzukommen, um Gutes vom Herrn zu empfangen. Dass aus einem Minus ein Plus wird, oder? Das betrifft Menschen, die körperliche Heilung brauchen, die seelische Heilung brauchen, die ein besonderes Anliegen haben. Wir haben hier Schwestern und Brüder, die mit uns beten. Ich werde auch noch eine Weile hier bleiben. Ich kenne euch alle und verabschiede mich für alle, die schon nach Hause müssen, jetzt schon mal so. Aber ich denke, das Beten ist einfach wichtig, was weitergeben. Und das Geschenk ist, wenn man füreinander betet, manchmal fällt es einem selbst sehr schwer, für was zu beten, weil man gar nicht so viel Glauben hat, ganz ehrlich. Oder weil man schon so lange dafür gebetet hat oder weiß ich was. Und da ist es oft einfacher, wenn wir sagen, ich empfange jetzt das Gebet eines Schwesters und einer Bruder.